Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Heute begrüße ich Sie zu einer wirklich sehr speziellen Sondersendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und immer auch etwas provokativ in Zeitgeistfragen unterwegs. Wir zeichnen auf mit, ich würde sagen, den Tag überdauernden Erkenntnissen in der ersten Hälfte des Aprils im Jahre 2026. Aber falls Sie diese Sendung auch ein bisschen später mal sich zu Gemüte führen sollten, dann glaube ich, können Sie dranbleiben, denn wir sprechen über unvergängliche Aktualitäten. Ich freue mich sehr und es ist mir auch eine Ehre, heute zu begrüßen bei uns zum zweiten Mal. Das letzte Mal haben wir uns getroffen auf dem Campus der renommierten, ich sage der sagenumwobenen Stanford University. Ich begrüße sehr, sehr herzlich den Hans-Ulrich Gumbrecht, emeritierter Professor der Stanford University, Literaturwissenschaftler und einer der bekanntesten Intellektuellen im deutschsprachigen Raum. Und das Thema, das wir uns vorgenommen haben, das hat es in sich. Robert Musil, der Mann ohne Eigenschaften, erstes und zweites Buch, also ein umfangreiches Romanwerk, unvollendet, einer der ganz großen Brocken der Kulturgeschichte. Und wir reden darüber, weil Professor Gumbrecht dazu mit einem Kollegen, dem Russell Berman, auch von der Stanford University, demnächst ein Seminar durchführen wird. Und das ist ja hochinteressant. Wie kommen diese dekorierten Gelehrten dazu, sich ausgerechnet auseinanderzusetzen mit diesem Roman des 20. Jahrhunderts? Und das wäre dann auch gleich meine allererste Frage. Herzlich willkommen, Professor Gumbrecht. Ja, Sie lehren in Stanford im Silicon Valley. Sie sind umgeben von Tech-Milliardären und KI-Gurus. Was sucht ein Romanist wie Sie ausgerechnet in einem unvollendeten Wiener Roman des 20. Jahrhunderts, der ja, 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts? Schön, dass Sie in der Sendung sind.
Ja, also das ist eine Frage, auf die man natürlich eine Stunde oder mehrere Stunden lang antworten könnte. Aber kompakt gefasst, also Der Mann ohne Eigenschaften von Robert Musil, wie Sie gesagt haben, gehört zu den Geheimtipps. Ja? Also es gibt James Joyce, es gibt Marcel Proust, es gibt Thomas Mann, es gibt sozusagen hochgeehrte und hoch angesehene Autoren. Musil ist der Geheimtipp in dem Sinn, dass es noch nie einen Moment gegeben hat, wo dieses Buch gezündet hat. Als der erste Teil dieses fragmentgebliebenen Buchs 1931 publiziert wurde, waren die Rezensionen der Spezialisten sehr positiv, aber das Buch hat nicht so eingeschlagen, dass Musil je davon hätte leben können. Und ich glaube, dass heute der Moment ist, also nicht unbedingt 2026, aber im frühen 21. Jahrhundert, der Moment ist, wo man dieses Buch auf eine neue Weise lesen kann und so lesen kann, dass es zündet, weil es mit in einem bestimmten Verhältnis zu unserer Gegenwart steht. Und um nur anzudeuten, in welche Richtung ich da gehen möchte, das ist die Zeitlichkeit, die uns umgibt. Die Zeitlichkeit, die dominierte, die Zeitlichkeit, die das Zeitalter der Ideologien bestimmt hat, als Musil zum ersten Mal erschien. 1931 war die Zeitlichkeit des historischen Weltbilds, die Zeitlichkeit, in der man Fortschritte maß, in die Zeitlichkeit, in der man sozusagen auf Vollkommenheit heraus wollte. Wir leben heute, glaube ich, in einer anderen Zeitlichkeit, in einer Zeitlichkeit, wo Komplexität nebeneinander gestellt ist. Und das, meine ich, ist die Zeitlichkeit, aus der Musil schon im frühen 20. Jahrhundert geschrieben hat. Warum ihm das gelungen ist, weiß ich nicht. Aber das wäre sozusagen die Wette, dass heute der Moment ist, wo man diesen Roman in einer Synchronie mit unserer Gegenwart lesen kann.
Eine provokative Nachfrage. Man sieht dieses Buch in bildungsbürgerlichen Haushalten, sofern noch vorhanden, in den Regalen, hat aber den Eindruck, wirklich durchgelesen haben es die wenigsten. Ist dieses Buch nicht auch ein Bluff der Bildungsbourgeoisie oder Wo liegt die zentrale Qualität für heute?
Es ist richtig, dass das Buch das ist, das in bildungsbürgerlichen Haushalten auf dem Regal steht und man sieht sofort am Rücken des Buchs, dass das Buch nicht gelesen worden ist. Was heißt am Bluff? Also es kann natürlich sein, Herr Köppel, dass Sie, wenn Sie das Buch gelesen haben oder lesen werden, von dem Buch nicht so begeistert sein werden wie ich. Aber ich glaube eben, wie gesagt, dass heute ein Moment ist, wo man dieses Buch neu lesen kann. Dass heute ein Moment ist, wo die Tatsache, dass ein Plot, ein Inhalt, eine Kurve, auf die das Buch hinausläuft, ein Happy Ending oder ein Unhappy Ending fehlen, akzeptabel geworden ist. Und es gehört, ist daneben, unter den großen Assen sozusagen der Literatur des 20, aus dem 20. Jahrhundert, im Vergleich zu Joyce, im Vergleich zu Proust, im Vergleich zu Gravity's Rainbow, ein Buch, was sich eigentlich Seite zu Seite, wenn man sich die Zeit nimmt, leicht lesen lässt und auch sehr oft witzige, unterhaltsame Passagen hat.
Sie haben die Namen schon angesprochen. Thomas Mann, Kafka, Joyce, Proust, das sind die Giganten der Literatur, des modernen Romans. Robert Musil ist daneben etwas ein, vielleicht doch auch Insider-Tipp. Ist Ihrer Meinung nach Musil etwas ein Verkannter? Gehörte auch er auf diesen Olymp, den wir da eben erwähnt haben?
Ja, also der höchste Olymp, um das mal zu sagen, ist für mich in der Literatur des 20. Jahrhunderts sind die Autoren, die keinen Nobelpreis gewonnen haben. Und das gilt ja auch für Joyce und das gilt ja auch für Marcel Proust. Also ich würde gerne sagen, dass von der Qualität her gesehen Robert Musil in der deutschen Sprache das Äquivalent zu Proust in der französischen Sprache und zu Joyce in der englischen Sprache ist. Und bekanntlich hat weder Joyce noch Marcel Proust jeden Nobelpreis bekommen, weil sie sozusagen ihrer Zeit vorausfahren. Und das ist in massiver Weise für Robert Musil der Fall. Robert Musil vielleicht war überzeugt, er hätte diesen Roman beenden müssen. Er hätte sozusagen einen Plot finden müssen, eine Handlung finden müssen, die zu einem Ende führte. Aber vielleicht war sozusagen Musil in seinem Schreiben sich selbst voraus. Denn dass die Gestalten in diesem Roman immer komplexer werden, zum Teil auch immer witziger werden, immer interessanter werden, ohne dass eine Lösung, eine endliche Lösung möglich ist. Das scheint mir gerade die Synchronie, zumindest für Intellektuelle, zu unserer Gegenwart zu sein. Wir befinden uns nicht in einer Gegenwart, wo man glaubt, dass sozusagen handliche Lösungen noch brauchbar sind. Das war das Zeitalter der Ideologien, wo man sich überzeugen konnte, dass die klassenlose Gesellschaft oder der Triumph der deutschen Rasse oder was immer im Vordergrund stehen sollte. In einer solchen Gegenwart sind wir nicht. Wir sind in einer Gegenwart der Komplexitäten, in der man verhandelt, aber in der man keine großen Ziele, keine großen Ideologien mehr hat.
Robert Musil schreibt im Österreich-Ungarn der 20er Jahre des letzten Jahrhunderts. Das ist eine Zeit, in der ja sehr viel zerfallen ist, in der Formen hohl geworden sind. Und er nennt dieses untergehende europäische Reich Kakanien. Mhm. Vielvölkerstaat vor dem Zerfall. Was macht diese Örtlichkeit, was macht die aus? Was ist so interessant an diesem Kakanien, dass es die Auseinandersetzung heute lohnt?
Ja, das Kakanien ist natürlich also eine entfernte Vergangenheit für uns, die zwar chronologisch nicht so weit entfernt ist, aber typologisch so weit entfernt ist wie das Mittelalter. Ja? Es war, wie Sie sagen, dieses Vielvölkerreich, was eigentlich nur zusammengehalten wurde durch die Tradition der Monarchie, durch die Tradition der Habsburger. Aber es gab am Ende dieses Vielvölkerreichs, was ja 1918 mit dem Ende des Ersten Weltkriegs untergegangen ist, sozusagen eine noch existierende, aber schwache Hoffnung, dieses Vielvölkerreich zu einem Ziel zu führen. Das ist sozusagen, was einige der Protagonisten, nicht der Hauptprotagonist Ulrich, aber eine Frau etwa, Diotima, oder eine Reihe von Adligen erreichen wollen, nämlich das 70-jährige Jubiläum der Thronbesteigung von des Kaisers Franz Josef zu feiern und damit zu zeigen, dass Österreich eine große Zukunft haben kann. Aber das genau, dieses Hingerichtetsein auf ein Ziel, was so typisch war für das frühe 20. Jahrhundert und für den Verlauf des 20. Jahrhunderts, das wird von Musil sozusagen ironisch zersetzt. Das wird von Musil aus einer anderen Perspektive gesehen und wirkt, so sehr wir in diese Periode, in diese Epoche einsteigen können, auf den Leser unterhaltsam und komisch. Man weiß eigentlich von Anfang an, dass diese sogenannte Parallelaktion, um zu zeigen, dass Österreich eine Zukunft hat, scheitern wird.
Die Desillusionierung nach dem fortschrittsgläubigen und fortschrittsoptimistischen 19. Jahrhundert. Der Roman spielt exakt im Jahr 1913, ein Schlüsseljahr. Das ist das Jahr vor der großen Katastrophe, als in Europa die Lichter ausgegangen sind. Erster Weltkrieg. Sehen Sie da in der Zeichnung dieser Zeit Parallelen zur Gegenwart? Und wenn ja, wo genau hören Sie dieses Schnarren der Zeit, von dem Musil damals sprach?
Ja, ich glaube, dass diese Zeit von uns weit entfernt ist. Das habe ich ja gesagt. Aber die Art und Weise, wie Musil diese Zeit sieht, die hat eine intensive Beziehung zu unserer Gegenwart. Ja, also die Protagonisten versuchen, dieses Jahr für Österreich zu inszenieren, zu zeigen, dass Österreich noch eine Zukunft hat. Sie versuchen und kommen nicht drauf, eine zentrale Idee für Österreich zu finden. Das war alles durchaus aktuell in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg und noch stärker in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. Aber Musil sieht das aus einer ironischen Perspektive, die unserer Gegenwart entspricht. Ich würde also sagen, die Art und Weise, wie Musil über die Illusion, dass es einen Fortschritt gibt, über die Illusion, dass es eine zentrale Idee geben kann, schreibt, die entspricht genau der intellektuellen Stimmung unserer Zeit. Und deswegen glaube ich, dass heute im gar nicht mehr so frühen 21. Jahrhundert der Moment gekommen ist, wo man Musil mit Verständnis, mit Begeisterung und auch mit einer Identifikation mit seiner Ironie lesen kann und lesen soll.
Sie haben das angesprochen, die Parallelaktion. So lautet dieses große patriotische Projekt der Erneuerung. Und da sind sehr viele mächtige und einflussreiche Menschen der damaligen Zeit beteiligt. Aber man hat den Eindruck, das ist eben ein rasender Stillstand. Das ist eine Betriebsamkeit, die irgendwie ins Leere läuft, in die Absurdität hineinspielt. Und das klingt ja fast ein bisschen verdächtig nach Europäischer Union, vielleicht auch nach dem politischen Betrieb in Bundesbern, nach einer UNO und anderen solchen Großinstitutionen der heutigen Zeit. Halten Sie das für einen zulässigen Vergleich oder wäre das eine sozusagen zeitgeisttypische Vergewaltigung des Stoffs?
Nein, also ich, über die Schweizer Politik bin ich nicht genug informiert, um das zu sagen. Aber die Parallele zur EU, zur Europäischen Union, ist ganz großartig. Ich könnte sagen, dass sich die Europäische Union Projekt des Kalten Kriegs, also zwischen den beiden Weltmächten, Sowjetunion und den Vereinigten Staaten, auch geografisch in der Mitte, will sich Europa als einzig militärisch nicht gerüstete Weltmacht etablieren. Ja, das hat sich überlebt. Die beiden Weltmächte umgeben heute den Pazifik. Europa ist in der Hinsicht JWD. Aber so ähnlich wie in der Parallelaktion gibt es immer noch, also vor allem in den zentraleuropäischen Ländern, vor allem in Deutschland, sozusagen Illusionen über die Europäische Union. Insofern, also ich bin ganz begeistert von Ihrem Vorschlag, lieber Herr Köppel, insofern könnte man sagen, dass der heutige Diskurs, die heutige Auseinandersetzung, die heutige immer schon ermüdete Rede über das Projekt Europa eine ganz faszinierende Parallele zu der Parallelaktion im Mann ohne Eigenschaften ist.
Also quasi das Bild einer geistig-politischen Elite, die immer noch so tut, als ob die alten Formeln gelten. Aber eigentlich hat jeder schon gemerkt, dass das Ganze innerlich abgestorben ist.
Ja, also das ist, es ist interessant, dass im Inhalt, ich will gar nicht sagen in der Handlung, vom Mann ohne Eigenschaften die Initiative zu dieser Parallelaktion aus dem Adel kommt, aus der Aristokratie kommt. Aber sie spannen dann Bürgerliche ein, die daran noch glauben, die glauben, dass dieses Land einen Fortschritt haben kann und einen Fortschritt haben muss. Und auch wenn es also in Deutschland seit den 20er Jahren offiziell keinen Adel mehr, in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts keinen Adel mehr gegeben hat, aber es hat natürlich so eine Elite gegeben, eine intellektuelle Elite. Da kann ich mich noch an meine Gymnasialzeit in den späten 50ern und frühen 60er Jahren erinnern, die gesagt hat, Europa ist unsere Zukunft. Europa müssen wir pflegen. Und ich denke, so ähnlich wie die Parallelaktion, jedenfalls in meiner Erinnerung, war Europa eigentlich nie ein Projekt, das gezündet hat. Ja, es gibt den Moment der größten Ausdehnung der EU und so weiter und so weiter. Aber die EU war, wie Kritiker der EU sagen, eigentlich immer nur ein schweres Gewicht auf den Taschen der europäischen Steuerzahler und hat Luxemburg zu einem der pro Kopf reichsten Länder der Welt gemacht, weil eben die Zentrale der EU-Verwaltung in Luxemburg liegt. Aber außer Spesen nichts gewesen, wie man früher in Deutschland gesagt hat.
Ist Musil für Sie ein Chronist des Niedergangs, ein ironischer Beschreiber dieser sinnentleerten Rituale, dieser hohlgewordenen Moderne? Oder gibt es auch Lichtblicke in diesem Roman? Geistesblitze, wo man erkennen kann, dass er eben doch eine Zukunftsperspektive sieht, wenn vielleicht auch nicht bei diesen folklorehaften Eliten?
Ja, zunächst, man kann natürlich Musil als Chronik des Niedergangs dieser KUK-Monarchie, also der kaiserlich-königlichen Monarchie, der Doppelmonarchie, der österreichisch-ungarischen Monarchie lesen. Und wenn man gerne historische Romane liest, aber gerne Geschichte liest, ist Musil eine wunderbare Beschreibung in dieser Hinsicht. Das ist eine Möglichkeit. Aber wenn ich sage, dass vielleicht heute der Moment gekommen ist, wo dieser Roman zünden kann, dann ist es diese Perspektive von Musil. Der Autor, das wissen wir biografisch, aber auch der Erzähler, glaubt nie so recht, dass diese Parallelaktion wirklich in Schwung kommen kann. So wie ich, muss ich sagen, nie so recht geglaubt habe, dass die EU in Schwung kommen kann. Ja, deswegen bin ich also 1989 in die Vereinigten Staaten ausgewandert, weil ich dachte, vielleicht gibt es in diesem Land sozusagen die Dynamik, die von der in Europa immer geredet wird. Ich glaube nicht, dass das Buch selbst sozusagen helle Momente hat, eine Utopie hat und sagt, so sollte man sich verhalten. Es gibt einige Protagonistinnen vor allem, auf eine von ihnen sollten wir noch zu sprechen kommen, das ist Agathe, die Schwester von Ulrich sozusagen, die sympathisch sind, von denen man denkt, ach, sich so zu verhalten, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein. Aber ich glaube nicht, dass was den Autor angeht, dass Musil sozusagen daran gelegen war, eine helle, eine utopische, eine zukunftsorientierte Perspektive seinem Leser zu liefern. Das muss der Leser selbst tun.
Die Genialität von Romanen liegt ja auch oft im Titel. Und dieser Titel ist fraglos genial. Der Mann ohne Eigenschaften. Das ist ja zu einer stehenden Wendung geworden, auch für all jene, die das Buch nur vom Hörensagen kennen. Reden wir über den Mann ohne Eigenschaften, über diesen Helden Ulrich, der ein Jahr Urlaub vom Leben nimmt, weil er nicht mehr weiß, wer er ist. Können Sie vielleicht etwas über diesen Helden sagen? Ist das quasi der Protagonist eines Burnout-Romans oder steckt da auch schon wieder eine ironische Vorwegnahme unserer Identitätsbesessenheit drin?
Ja, Burnout stimmt vielleicht insofern nicht, weil Musil an einer Stelle, wo man mit Burnout aus heutiger Perspektive rechnen könnte, sagt Musil ja, er möchte jetzt endlich seine vielen Talente anwenden, obwohl er es gar nicht braucht. Also er ist reich genug, er könnte auch leben, ohne seine Talente anwenden zu wollen. Was dieser Mann ohne Eigenschaften ist, ist jemand zunächst einfach gesagt, der so viele Qualitäten hat, dass die Vielzahl der Qualitäten es ihm nicht erlaubt, eine Identität zu haben. Ja? Zur Identität gehört immer auch, dass man bestimmte Sachen nicht gut kann. Also ich zum Beispiel, mein größter Lebenstraum wäre gewesen, ein guter Sportler zu werden, aber dazu habe ich kein Talent gehabt. Also der einzige Sport, den ich je gespielt habe, war Wasserball und da war ich sozusagen immer nur auf der Reservebank gesessen. Aber das, dass man sozusagen bestimmte Talente nicht hat, das gibt einem ein Profil, das gibt einem eine Eigenschaften. Und Ulrich ist zunächst der Protagonist, der so viel Talente hat, der also in der Armee erfolgreich ist, der als Ingenieur erfolgreich ist, der als wissenschaftlicher Mathematiker erfolgreich ist, der bei allen Frauen erfolgreich ist und so weiter und so weiter, der, weil er alle Qualitäten hat, keine Identität haben kann, wie man heute sagen würde. Das hat auch damit zu tun, dass Ulrich der Protagonist dessen ist, was Musil sehr früh das Möglichkeitsdenken nennt. Sich also nicht auf die Realitäten nur zu konzentrieren, die immer schon gegeben sind, sondern auf die mögliche Alternative. Also dieser Protagonist Ulrich ist in seinen Gymnasialjahren vom Gymnasium verwiesen worden, weil er in einem Aufsatz als 17-Jährige geschrieben hatte, und als Gott die Welt erschaffen hatte, hat er sich überlegt, dass die Welt auch ganz anders sein könnte. Das ist übrigens also ein Satz, wegen dem dann der junge Ulrich der Schule verwiesen wird, aber ein Satz, der mir in diesem Buch zentral zu sein scheint. Dass die Welt eben immer auch ganz anders sein könnte und, um es drastisch zu sagen, vielleicht so, wie sie ist, nur geworden ist aus Zufallsgründen.
Hochinteressant. Sie haben den Begriff angesprochen, Möglichkeitssinn. Mhm. Der Mensch als seine eigene Ein-Personen-Multi-Optionen-Gesellschaft, irgendwo unfähig, sich für irgendetwas zu entscheiden und dann an diesen Möglichkeiten leidend. Ein anderer Begriff, den ich aufgeschnappt habe in diesem Buch, ist der Wirklichkeitssinn. Können Sie dazu etwas sagen? Das ist für mich als Journalist besonders wichtig, weil wir versuchen ja auch unseren Wirklichkeitssinn zu schärfen, übrigens auch den Möglichkeitssinn. Es gibt ja immer noch eine andere Sicht. Können Sie etwas zu diesen beiden Begriffen sagen, die wichtig sind für das Buch, Möglichkeitssinn und Wirklichkeitssinn?
Ja, also wenn es uns bis jetzt schon gelungen ist, irgendwelche unserer Hörer oder Zuschauer für dieses Buch zu interessieren, ich glaube, das ist das vierte Kapitel, also sehr am Anfang dieses langen Buchs, was tatsächlich eine philosophische Reflexion über Möglichkeitssinn und Wirklichkeitssinn ist. Und da hat Musil ein interessantes Bild, was zeigt, wie er den Wirklichkeitssinn eigentlich aus ironischer Perspektive sieht. Er sagt, man könnte sagen, eine Metapher, ein Bild für Wirklichkeitssinn ist der Fisch, der an einem Köder beißt, ohne zu wissen, dass in dem Köder der Angelhaken steckt und hinter dem Angelhaken also diese Strippe ist, mit der der Angler ihn fangen kann. Während Möglichkeitssinn, das ist der Fisch, der sich für den Köder überhaupt nicht interessiert, sondern diese Strippe als Gelegenheit nimmt, durch den See oder den Fluss zu schwimmen in viele verschiedene Richtungen, der sie also als Alternative zu dem nimmt, was intendiert ist. Dieser Möglichkeitssinn ist natürlich die Attitüde der Intellektuellen. Ich glaube, dass gerade die Weltwoche also den Möglichkeitssinn der Leser stärkt, weil man eben gerade nicht so denkt, wie der Mainstream denkt, auch experimentell nicht so denkt. Und dieser Möglichkeitssinn ist etwas, was in unserer Gegenwart der Komplexitäten, in der alles möglich ist, aber in der es keine großen Visionen mehr gibt, keine Ziele, auf die man zusteuert, dieser Möglichkeitssinn ist etwas, was man heute einerseits genießen kann und andererseits praktizieren kann bei der Lektüre dieses Buchs.
Und die Gefahr könnte sein, das wäre die Frage, ist dieses Buch sozusagen ein Plädoyer für die Weltflucht, also sozusagen das Schwelgen und sich verlieren auch in diesen Möglichkeiten, oder steckt darin letztlich auch ein Weg, eben doch in die Wirklichkeit zu finden, weil das Mögliche ist ja manchmal auch das Unmögliche in der Wirklichkeit, beziehungsweise dieser Möglichkeitssinn kann einen ja auch aus dem Weltzusammenhang heraus katapultieren. Ist Der Mann ohne Eigenschaften ein Fluchtroman? Ist das ein Realitätsfluchtroman?
Also nachdem ich einer der wenigen Leute bin, der dieses Romanfragment, und Roman ist vielleicht gar nicht die richtige Gattungsbezeichnung, tatsächlich viermal gelesen hat. Also ich bin ziemlich alt, aber wenig Leute haben Den Mann ohne Eigenschaften viermal gelesen. Möchte ich zunächst betonen, dass es nach meiner Meinung überhaupt keine Botschaft an den Leser gibt. Also Botschaft der Weltflucht oder Botschaft orientier dich so oder so. Sondern der Roman entwickelt eine Komplexität, die man als Leser begleiten kann und die einen selbst ans Denken bringt. Ja, es ist ganz interessant, es gibt eigentlich keinen zentralen Protagonisten. Und wenn man also verschiedene Leser fragt, dann sagen sie, ja, ich mag Diotima besonders gerne oder ich hänge an Clarisse oder ich bin von Agathe begeistert. Also was eigentlich dafür spricht, dass im Lauf dieser Lektüre man sich sein eigenes Bild macht, als sei man sozusagen Teil dieser Welt oder Beobachter dieser Welt, dass man aber aus der Lektüre sich nicht verabschiedet, eben wenn er sagt, ah, jetzt weiß ich, wie die Welt läuft, jetzt weiß ich, wie ich mich verhalten muss. Das war, ja, ist für mich eigentlich eine der großen Vorteile dieses Romans, dass er weder politisch noch was die Gesellschaft angeht, noch was die Ästhetik angeht, irgendwelche Vorgaben macht, sondern beständig eine Provokation des eigenständigen Nachdenkens, des eigenständigen Bewertens ist. Was ich als Fußnote anfügen möchte, ich weiß nicht, warum das so ist, ich habe einmal im Leben ein Seminar hier in Stanford über Musil gemacht. Musil ist eigenartigerweise, der Mann ohne Eigenschaften ist eigenartigerweise ein Roman, auf den offenbar Frauen weniger stark als Männer reagieren. Obwohl meine Beobachtung ist, dass die zentralen, faszinierenden Protagonisten in diesem Roman Frauen sind. Mhm. Aber leider vielleicht reagieren Männer auf den Roman stärker als Frauen. Und ich wäre dankbar, wenn in dem Seminar, was ich jetzt demnächst beginnen werde, tatsächlich, wie ich immer erwartet habe, Frauen sich für diesen Text begeistern können.
Kommen auf eine der ganz interessanten Frauenfiguren in diesem Romanfragment noch zu sprechen. Eine letzte Frage zu Ulrich, zu dem Titelprotagonisten kann man sagen, er ist Mathematiker. Musil war Ingenieur, Physiker, promovierter Psychologe. Sagen Sie noch etwas zur Sprache. Ist Musil ein großer Stilist oder ein schreibender Naturwissenschaftler oder wirklich ein Romancier, ein Sprachkünstler?
Also er ist sicher kein schreibender Naturwissenschaftler. Ich glaube, Musil war intellektuell gesehen in seinem ganzen Leben in einer starken Polarität. Er hat sich einerseits für, was ja typisch war für das Österreich jener Zeit, was man heute kaum mehr weiß, auf der einen Seite für Physik, für Ingenieurswissenschaften interessiert. Übrigens ähnlich wie der junge Wittgenstein. Er war im Ersten Weltkrieg Artillerieoffizier und war als Artillerieoffizier auch sehr kompetent. Und auf der anderen Seite hat er sich für die Philosophie seiner Zeit, also vor allem für die Phänologie, fasziniert. Also das lässt sich eigentlich nicht vereinbaren. Seine Sprache ist keine angestrengte Sprache. Das scheint mir wichtig zu sein. Also man kann Musil im Gegensatz zu Joyce, ich denke auch im Gegensatz zu Proust, die ich sehr bewundere beide, man kann ihn sozusagen Satz für Satz gut nachvollziehen. Die Komplexität dieser Sätze liegt in ihrer durchgehaltenen Ironie. Also man weiß nie so richtig, ob man dem Erzähler trauen kann oder nicht trauen kann. Es gibt ein Kapitel, das bezieht sich auf den Hauptprotagonisten Ulrich, das spricht von dem genialen Rennpferd. Ja, und dann sagt Musil, ja, das ist ein Zeichen unserer Zeit, also er meint damit das frühe 20. Jahrhundert, dass wir jetzt auch Boxer und Tennisspieler und sogar Rennpferde genial nennen. Und dann spricht er fast so, als sei das ein Positivum seiner Zeit. Während Ulrich, der Protagonist, erschrocken ist, dass man jetzt auch Rennpferde genial nennen kann. Ob der Erzähler und ob Musil selbst das für ein Krisensymptom hält oder denkt, vielleicht ist das positiv, dass man jetzt auch über Sportler als Genie reden kann, lässt sich, glaube ich, im Text nicht ermitteln und da ist wieder der Leser herausgefordert. Ja? Also von Satz zu Satz, das ist eigentlich nur ein einziger Satz, der davon spricht, dass man jetzt auch Rennpferde genial nennen kann. Satz zu Satz und je länger man dieses Buch liest, desto mehr wird einem das bewusst, wird man in das Bewerten, in das Nachdenken mit einbezogen. Man wird also, vielleicht habe ich es deswegen viermal im Leben gelesen, Man wird zum Teil eines Denkprozesses, den die Prosa, die sehr zugängliche Prosa von Musil eröffentlicht. Das ist eine nicht angestrengte literarische Prosa, was unter den großen Autoren des 20. Jahrhunderts sehr selten vorkommt. Um noch eine kritische Sache zu sagen, es ist auf der anderen Seite nicht eine derart handwerklich gekonnte Prosa wie bei Thomas Mann. Also Thomas Mann kommt mir im Vergleich zu Musil manchmal wie Kunsthandwerk vor. Ich weiß sozusagen schon immer, in welche Richtung der nächste Satz und in welche Richtung das nächste Kapitel läuft, was im Mann ohne Eigenschaften absolut nicht der Fall ist.
Sie haben die Frauenfiguren erwähnt. Eine ist die Schwester Agathe. Und ich möchte in diesen Themenblock einsteigen. Der Mann ohne Eigenschaften hat ja auch so etwas Skandalöses. Es gibt da gewisse heikle Stellen. Und ich gab bei dieser Figur der Agathe, das ist die wiedergefundene Schwester des Titelhelden Ulrich. Und da entspannt sich also eine Beziehung zwischen den beiden. Und diese Beziehung, ich glaube, wenn der Begriff richtig ist, führt in einen anderen Zustand. Und das geht also ziemlich in den Inzest hinein.
Ja.
Was wollte er eigentlich damit sagen? War das eine Provokation, sozusagen ein Skandal der damaligen Zeit, wo man vielleicht auch etwas gegen moralische Konventionen sich wenden wollte? Vielleicht können Sie dazu noch etwas erzählen über dieses etwas heikle Beziehungsfeld da zwischen Bruder und Schwester.
Der Eindruck ist, denke ich, biografisch nachweisbar, dass Musil im Gegensatz zu anderen Autoren nie die Absicht hatte, seine Leser von irgendetwas zu überzeugen. Ja? Also wenn hier so ein Inzestmotiv vorkommt, dann bedeutet das bei Musil weder, dass er sagen will, also Inzest ist die sozial unmögliche, aber eigentliche Erfüllung von erotischer Liebe, oder dass er Inzest ablehnen will. Sondern es kommt zu dieser engen Beziehung zwischen diesen beiden Geschwistern. Und das kann man wieder in vielerlei Weise lesen. Man kann sagen, dass vielleicht die Erfüllung der Liebe, die Ähnlichkeit, die das voraussetzt, die Nähe, die das voraussetzt, nur unter Geschwistern gegeben sein kann. Ja, deswegen nennt also ganz hyperbolisch an einer Stelle Ulrich das Verhältnis zu seiner Schwester, wir sind siamesische Zwillinge. Also wir sind auch sozusagen körperlich eins. Sie erreichen einen Status der Einigkeit, des Verständnisses, was gar nicht mehr über Sprache abzuwickeln ist, sondern sie verhalten sich sozusagen schon immer in komplementärer, in gleicher Weise. Sie haben wechselseitig eine Anziehungskraft, mit der sie nicht gerechnet haben. Für mich ist Agathe eine faszinierende Gestalt, weil sie eigentlich die einzige Gestalt in diesem Roman ist, die selten nachdenkt. Ja, Agathe in den Dialogen mit ihrem Bruder gibt immer ganz kurze Antworten. Und der letzte Satz des gedruckten Textes zu Lebzeiten von Musil, nach dem Tod von Musil veröffentlichten Text ist, dass nach einer Feier bei dieser Parallelaktion Agathe verlässt den Raum und ihr Bruder wusste nicht, wohin sie geht. Oder Agathe fühlt sich plötzlich bewegt, in das Schloss, das ihr Bruder in Wien bewohnt, einzuziehen. Sie möchte sich von ihrem Mann, einem erfolgreichen Professor der Pädagogik, scheiden lassen. Und dann fragt der Bruder, warum? Und dann sagt sie, ich habe keinen Grund. Ich möchte mich scheiden lassen. Also dieses Nichtdenken, aber in jedem Moment wissen, was der nächste Schritt ist. Dieses Vollziehen des nächsten Schritts ohne die großen Blasen der Reflexion, die andere Protagonisten haben, das macht Agathe für mich zu einer faszinierenden Protagonistin. Aber vielleicht ist sie für mich so eine faszinierende Protagonistin, weil ich eben durch meinen Beruf, also emeritierter Professor der Literaturwissenschaft, immer schon zu viele, zu große Reflexionsblasen hergestellt habe. Also ich will damit illustrieren, wie verschiedene Leser ganz verschiedene Faszinationen und verschiedene eigene Reflexionen in der Welt dieses Romans nicht nur sich erschließen können, sondern für sich selbst durchdenken, bilden können.
Warum ist dieses Romanfragment für Frauen, wie Sie vorhin gesagt haben, besonders interessant? Es gibt ja noch andere Frauenfiguren. Was sticht da heraus?
Also zunächst mal ist die Beobachtung, der Hauptprotagonist ist Ulrich. Ulrich ist der, der sozusagen alle verschiedenen Gruppen des Romans verbindet. So einen Protagonist braucht man in einer großen Erzählung, sage ich mal, statt einen Roman zu nennen. Aber dann stellt sich heraus, dass die Protagonisten, die einen vielleicht am stärksten ans Denken bringen, nicht? Und das wäre die Perspektive, die ich für eine heutige Lektüre empfehlen würde, nicht den Roman als eine Handlung zu lesen, die zu einem Ende führt, sondern als eine Komplexität, in die man einsteigen kann, dass das Frauen sind. Also da gibt's etwa die Frau eines Freundes von Ulrich, die heißt Clarisse, und die hat sich mit ihrem Mann Walter verheiratet, weil sie glaubte, dass Walter eines Tages ein großer Künstler sein wird, aber Walter wird kein großer Künstler, aber Clarisse liest Nietzsche. Sie ein totales Missverständnis von Nietzsche würde man, also Nietzsche, den alle Intellektuellen um 1900 gelesen haben, würde man sagen, wenn man Nietzsche einigermaßen versteht. Aber sie macht etwas Produktives daraus. Sie wird zu einer exzentrischen Gestalt. Sie wird zu einer Gestalt, die nachvollziehen kann, dass Leute, die von der Gesellschaft ausgeschlossen sind, weil sie angeblich psychiatrisch krank sind, ihre eigene Welt hat. Also diese Clarisse wird plötzlich faszinierend. Oder wie ich schon gesagt habe, Agathe, die Schwester von Ulrich, wird faszinierend. Möglicherweise, ohne dass Musil das beabsichtigt hat, sind die Frauengestalten so faszinierend, weil sie in der Welt, die Musil beschreibt, in der Welt des zu Ende gehenden österreichischen Kaiserreichs, weniger durch ihre Rollen determiniert waren. Ja, dadurch, dass Frauen nicht im Vordergrund standen, im späten 19., im frühen 20. Jahrhundert, gibt es sozusagen für die Faszination des Autors einen größeren Spielraum, hier Möglichkeiten, Einladungen an den Leser zu eröffnen. Also zum Beispiel ist für mich die von mir am meisten geliebte Person in diesem Roman tatsächlich Agathe. Aber ich finde auch diese in ihrem Leben und intellektuell gescheiterte Clarisse faszinierend, aber auch Diotima, die eigentlich diese Parallelaktion zu ihrem erfolgreichen Ende führen kann und mehr einsieht, dass dieses erfolgreiche Ende nicht denkbar ist. Also warum Frauengestalten im Vordergrund stehen, ist schwer zu sagen, dafür gibt es viele Gründe, das war sicher keine Strategie für Musil. Aber es ist eine Empfehlung sozusagen, mit der Lektüre durchzuhalten, weil man auf faszinierende Frauengestalten mehr als in irgendeinem anderen großen Text des 20. Jahrhunderts, der mir bekannt ist, stößt.
Eine ganz schräge Figur, die ja durch dieses Buch geistert, ist dieser Moosbrugger, ein Lustmörder. Und er gibt eigentlich diesem Triebtäter erstaunlich viel, oder der Autor gibt dem Triebtäter erstaunlich viel Raum und auch Verständnis, also überhaupt nicht eine moralisierende Beschreibung dieser Gestalt. Ich habe mich gefragt, ist das heute überhaupt noch denkbar oder ist das ein Irrtum, dass es dieses Buch immer noch geben darf, weil ja in der politisch korrekten Zeit solche Gestalten ja entsprechend auch etikettiert und mit Triggerwarnungen versehen werden müssen. Was sehen Sie da drin? Was ist das für eine Dimension im Buch?
Ja, zunächst ist das also auch, das ist diese Komplexität. Also das ist eine Gestalt, dieser Moosbrugger, der übrigens kein Lustmörder ist, sondern er hat also auf grausamste Weise eine Prostituierte ermordet, weil er glaubt, dass Prostitution also ja sozusagen die Dekadenz der Welt ist. Prostitution darf nicht existieren. Das ist sein Weltbild und deswegen glaubt er, hat er das Recht, diese Prostituierte umzubringen. In den Kapiteln über Moosbrugger vollzieht man immer wieder, wie ein Moosbrugger über sich selbst nachdenkt. Und Moosbrugger ist sozusagen froh über jede Gerichtsverhandlung, weil er bei den Gerichtsverhandlungen die Möglichkeit hat zu sagen, dass er ganz zu Recht diese Frau umgebracht hat und weil er erwartet, dass er dafür mit der Todesstrafe exekutiert wird. Ja, das scheint ihm richtig zu sein. Das ist sozusagen etwas, was er akzeptiert. Historisch gesehen muss man wissen, dass die Zeit, die Musil beschreibt, also die Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, des frühen 20. Jahrhunderts, die Zeit war, in der man zum ersten Mal darüber nachdachte, dass vielleicht der Entschluss zu einem Mord eine Pathologie an sich ist. Also wer einen anderen Menschen umbringt, das ist die politisch korrekte Version von heute, ist sozusagen schon immer pathologisch. Und deswegen gibt es einige der Protagonisten in diesem Roman, die sich für die Moosbrugger faszinierend ist, die mit Moosbrugger in Kontakt kommen wollen. Auch da gibt Musil keine Lösung, aber ich würde sagen, weil Sie darauf angespielt haben, Herr Köppel, aus der Perspektive von heute ist die Gestalt von Moosbrugger und das Nachdenken, das Nachvollziehen der Gestalt von Moosbrugger ein Anlass, sich über die Syndrome of Political Correctness, ich weiß nicht, wie man politische Korrektheit Gedanken zu machen, ja. Das wäre eine Möglichkeit. Ich sage nie, dass man den Protagonisten oder die Passage des Buchs so lesen soll. Aber es gibt keine Lösung zu Moosbrugger. Musil sagt auch nicht, nein, der hat völlig Unrecht, sondern es ist sozusagen die Einsamkeit der Reflexion dieses Mörders, die, wenn man sie nachvollzieht, einen selbst die Möglichkeit gibt, über diese strafrechtliche psychiatrische Syndrom für heute politische Korrektheit, sich andere Gedanken zu machen.
Aber sicherlich eine Betrachtungsweise, die einen aus jeglicher, vielleicht auch moralischer Selbstgerechtigkeit herausführt, denn fast so wie Sie schildern, klingt das ein bisschen nach einer geradezu, jetzt nicht falsch verstehen, zoologischen Betrachtungsweise im Reich der wilden Tiere und der interessanten Figuren, in die wir uns hineinversetzen, in einer extremen Zeit, die sich im Grunde selber überlebt hat.
Ja, also, oder die sich nicht überlebt hat. Man könnte ja so sagen,
die unsere Gegenwart ist.
Die intellektuellen Protagonisten im Mann ohne Eigenschaften, also vor allem die vorhin erwähnte Clarisse, die den Nietzsche falsch, aber auf produktive Weise falsch liest, die engagieren sich für Moosbrugger. Die wollen Moosbrugger treffen. Und die wollen, dass Moosbrugger absolut nicht verurteilt werden darf, zum Tode verurteilt werden darf. Wenn Moosbrugger selbst zum Tode verurteilt werden möchte, er möchte sich nicht verteidigen, er möchte nur Gelegenheit haben, das zu sagen, dass er Recht hatte, diese Prostituierte auf grausame Weise umzubringen. Wenn man darüber nachdenkt, kommt man plötzlich drauf, dass vielleicht also unsere eigene für Intellektuelle heute typische Großzügigkeit im Sinn der politischen Korrektheit auch etwas Absurdes hat. Ja? Dass wir sozusagen jeden Gewalttäter und jeden Verbrecher, um es traditionell zu sagen, schon immer psychopathologisieren und indem wir ihn psychopathologisieren, von aller Schuld freisprechen. Also es bringt einen letztlich zu der Frage, was ist eine Gesellschaft, in der es nur noch moralische Schuld, aber keinen anderen Begriff von Schuld mehr gibt. Und darauf hat Musil keine Antwort, das ist der Punkt. Ja. Also die Lektüre des Buchs bringt einen immer wieder in Schleifen der Reflexion, in Schleifen der eigenen produktiven Reflexion, ohne die Unterhaltsamkeit zu verlieren. Ja, etwa gegen Ende des Romanfragments, also in ihrer Ausgabe so um die Seite 1500 wahrscheinlich, wird dann Clarisse zusammen mit Ulrich also zugelassen, dass sie diese Irrenanstalt, wo sich Moosbrugger mittlerweile nicht mehr im Gefängnis und der Irrenanstalt befindet, besuchen können. Und ja, so wenig politisch korrekt das ist, aber das ist eine sehr komische Passage, die man mit einem gewissen Amüsement lesen kann, die brillant geschrieben ist und die einem auch eine möglicherweise heute vergangene faktische Welt vergegenwärtigt.
Musils Ironie, Sie haben es ein bisschen angetönt, ist ja ziemlich heftig, regelrecht gnadenlos, wie er da die Salondamen, die Geistesgrößen, die Generäle, die Exponenten, die Wichtigtuer, wie er die da auf den Objektträger seiner schonungslosen Röntgenmaschine quasi legt. Wie haben Sie das empfunden? Ist das witzig oder ist das schon menschenverachtend, um dieses Wort zu verwenden?
Ja, ich lese zumindest Musil nicht als menschenverachtend und ich meine, da könnte man biografische Gründe dafür anführen, aber das will ich gar nicht tun, sondern wie definieren wir eigentlich Ironie? Was meinen wir, wenn wir sagen, jemand spricht ironisch? Also wenn wir sagen, jemand spricht ironisch, dann setzen wir voraus, dass er immer das Gegenteil von dem sagen will, was er explizit sagt. Ja? Wenn ich also am Ende dieses Gesprächs sagen würde, ironisch sagen würde, na, das war aber ein ganz dummes Gespräch, dann wollte ich sozusagen sagen, wie hervorragend dieses Gespräch war. Aber diesen Schluss kann man bei Musil nie ziehen. Also man sieht an vielen Stellen, dass der Erzähler vor allem, der ein allwissender Erzähler ist, der immer weiß, was mit den Protagonisten los ist, also starke Formulierungen wählt. Also zum Beispiel sagt, das ist ein Positivum, dass man heute auch ein Rennpferd genial nennen kann. Aber die Formel, dass man sagt, Musil meint das Gegenteil, also eigentlich dürfen Rennpferde nicht genial genannt werden, die geht in diesem Roman nicht auf. Mhm. Also es ist eine Ironie, die einen immer mit der offenen Frage lässt, was ist denn eigentlich gemeint? Es ist eine Ironie, die man genießen kann, weil sie in vielen Stellen witzig ist, weil man weiß, das ist es nicht, was der Erzähler und der Autor meint. Aber es ist eine Ironie, die einem nicht sozusagen im 1:1-Verhältnis auf die gegenteilige Meinung bringt. Es ist eine Ironie, die Komplexität eröffnet und damit immer eine Einladung zum eigenständigen Nachdenken ist.
Es gibt ja berühmte Kritiker dieses Buchs, dieses Romanfragments, unter anderem Marcel Reich-Ranicki, der Kritikerpapst der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Er hat dem Buch eine absolut überelitäre Grundhaltung vorgeworfen, gesagt, das sei handlungsarm, es ersticke unter Reflexionen, Musil habe seinen Stoff nicht bewältigt. Und es mag ja auch einige Leser geben, die das anfangen, aber sie halten es vielleicht, sie schaffen es nicht, sie halten nicht durch, in diesen Bewusstseins- und Reflexionsstrom einzutauchen und dabei zu bleiben. Was entgegnen Sie diesen Kritikern und was raten Sie jenen, die vielleicht nach einer gewissen Seitenzahl sich durchbeißen müssen?
Also zunächst, was Marcel Reich-Ranicki angeht, also den Kritikerpapst, den Deutschland, will ich mal sagen, im späten 20. Jahrhundert. Marcel Reich-Ranicki hat eine normative Vorstellung von dem gehabt, was ein guter Roman sein soll und muss. Und das waren für ihn die großen realistischen Romane des 19. Jahrhunderts, die natürlich großartig sind, also Balzac-Romane. Nicht? Balzac-Romane haben immer eine Handlung. Man kann am Ende sagen, also jetzt ist, bei den meisten Balzac-Romanen, jetzt ist diese Handlung abgeschlossen. Das gilt in geringerem Maß für Flaubert, aber in starkem Maß für Zola. Das gilt, wenn man an Effi Briest denkt, den großen deutschen realistischen Roman für Fontane und so weiter und so weiter. Aus der Perspektive hat Reich-Ranicki Musil gelesen und wenn man sozusagen beim Mann ohne Eigenschaften auf eine Handlung fixiert ist, die zu einem bestimmten Ende führt, dann ist man, um das Wort mal so zu verwenden, aufgeschmissen. Ja? Musil hat mehr als 1000 Seiten von Notizen über die Fortsetzung des Romans hinterlassen, aber aus diesen Notizen, so sehr sich Literaturwissenschaftler bemüht haben, lässt sich kein Ende hochrechnen. Also ich glaube, der Punkt ist, dass sich dieser Roman als ein Crescendo von immer stärkerer Komplexität, von immer stärkeren Denkbewegungen, die an den Leser gerichtet sind, gar nicht hätte zu Ende schreiben lassen. Der Roman hat in dem Sinn keine Handlung, obwohl sozusagen immer faszinierende Nebenhandlungen laufen. Es gibt dieses Inzestmotiv, von dem wir vorhin geredet haben. Aber ich denke nicht, dass Musil sagen würde, und das steht jetzt am Ende und das ist die eigentliche Erfüllung.
Ist eigentlich das
unvollendet? Marcel Reich-Ranicki überfordert eigentlich. Ja. Ja. Also Marcel Reich-Ranicki war ein ganz faszinierender Kritikertyp, aber der eben den Roman, wo man sich mit dem guten Protagonisten identifizieren kann, als Norm gesetzt hat und insofern völlig blind war für die Möglichkeiten des Manns ohne Eigenschaften.
Und wenn ein Leser Mühe hat, vielleicht nach einer gewissen Zeit dabei zu bleiben, was raten Sie dem?
Ja, ich rate dem Leser, was also schon etwas ungewöhnlich ist für einen Literaturwissenschaftler, vielleicht nicht Seite für Seite diese 1500 Seiten durchzulesen, ja. Also, so werden wir das auch in dem Seminar, was wir am Ende des Monats, also am 24. April beginnen, machen. eine Einleitung geben, in der viele der Motive vorkommen, über die wir heute gesprochen haben, auch eine historische Einleitung geben. Aber wir werden dann sozusagen Kapitel entlang einiger Protagonisten lesen. Also in der ersten Sitzung einige Kapitel über Ulrich, wie man sieht, wie diese Gestalt Ulrich immer komplexer wird, wie Ulrich eben keine Lösung für sein Leben findet. Ja. Und dann werden wir entlang Diotima lesen. Also das ist nicht nur die Gestalt Diotima, sondern wir lesen Kapitel entlang dieser Parallelaktion, die scheitert. Und wir werden in einer der letzten Sitzungen einige Kapitel entlang von Agathe lesen. Und da geht es gar nicht so sehr um den Inzest, sondern da geht es vor allem um die Frage, ist vielleicht gerade auch in unserer heutigen Situation und vielleicht gerade auch aus der Perspektive von denkenden Lesern eine Form des Verhaltens und eine Form des Lebens, die nicht beständig von Reflexionen begleitet ist. Das, nach dem wir uns sehen, das, was, ja, weil es das richtige Leben, die richtige Lebensform nicht mehr gibt, das, was erstrebenswert sein könnte. Also ich empfehle dem Leser nicht unbedingt, also wenn man sozusagen Seite für Seite fasziniert ist, das geht mir so, aber wenn das nicht der Fall ist, dann kann man sich in dem Inhaltsverzeichnis orientieren. Das Buch hat knapp 200, also das Fragment, knapp 200 Kapitel. Und Musil war auch unter anderem ein sehr guter Autor für Kapitelüberschriften. Man weiß eigentlich schon immer, worauf man sich gefasst machen muss bei den Kapiteln. Es ist relativ leicht, sich da zu orientieren. Und wenn einem dann ein Kapitel nicht gefällt oder nicht interessiert oder nicht die Erwartungen erfüllt, dann liest man ein anderes weiter. Also ich meine nicht, dass es unbedingt ein Buch ist, was man linear lesen muss.
1938 flieht der Autor Robert Musil vor den Nazis, geht in die Schweiz, stirbt, einsam und vergessen, 1942 in Genf. Und interessant ist ja, dass andere Geistesgrößen der damaligen Zeit, denken wir an einen Gottfried Benn, an einen Martin Heidegger, man könnte weitere nennen, auch ein Knut Hamsun, Nobelpreisträger aus Norwegen, die erlagen dem faulen Zauber des Totalitarismus der damaligen Zeit. Musil ist das nicht passiert. Haben Sie da eine Erklärung dafür, wie dieser Erkunder seiner Zeit da ihm ungeblieben ist?
Ich will zunächst etwas sagen, nachdem Sie mich nicht gefragt haben, aber weil die Weltwoche ja eine Schweizer Wochenzeitung ist und weil Sie Schweizer sind, lieber Herr Köppel, der Grund, warum Musil die letzten Lebensjahre in Genf verbracht hat, war, dass es in Genf eine kleine Gruppe wohlhabender, typisch Genfer Leute gab, die eine Société des Amis de Robert Musil gegründet haben. Und diese Société des Amis de Robert Musil hat es ihm möglich gemacht, er hatte keinerlei Einkünfte mehr, sozusagen den Rest seines Lebens, ja, also in sehr bescheidenen Verhältnissen zu verbringen. Aber ich muss sagen, ich halte das, also in Österreich war es nicht mehr möglich, weil Österreich ja nach dem Anschluss 1938 unter dem Nationalsozialismus stand. Deutschland war ohnehin nicht möglich. Also Schweiz war und Genf war der eine Ort, wo Musil sein Leben zu Ende bringen konnte und wo dann auch seine Witwe überlebt hat. Es gibt einen biografisch markanten Grund, warum er weder in Deutschland noch in der Schweiz leben konnte. Und das ist die Tatsache, dass Musil, ich glaube 1906, eine jüdische Frau geheiratet hat. Aber auch das, und das ist typisch für Musil, war nicht mit irgendeiner Art Philosemitismus verbunden. Ja, es gibt also in der Geschichte von des Manns ohne Eigenschaften einen jüdischen Protagonisten, den Bankier Fischel, und der wird nicht unbedingt positiv dargestellt. Also es gibt kein Engagement für Musil in dieser Seite. Aber ich denke, Musil als ein Intellektueller, ein Denker und ein Autor der Komplexität hat keinerlei Affinität gegenüber den Ideologien gehabt. Ja? Das Zeitalter, in dem er gelebt hat, vor allem als Intellektueller, also das Zwischenkriegszeitalter, war das Zeitalter der großen Ideologien, der kohärenten Ideologien, nämlich in der Konkurrenz, aus der der Zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, zwischen der faschistischen und der sozialistischen, kommunistischen Ideologie. Und die hatten beide keine Verführungskraft für Musil. Ja? Also ich glaube, das war nicht nur, dass er also über so Proto-Nazis, da gibt es einen Protagonisten, der für mich dummerweise Hans Sepp heißt, zwar mit Ironie schreibt, aber schreibt über alle mit Ironie. Das ist nicht der Punkt, sondern Musil als Denker der Komplexität, und als Denker der Komplexität meine ich, hat er eine Affinität zu unserer Gegenwart. In der Hinsicht war Musil von den Ideologien nicht verfügbar. Und in der Hinsicht war die Tatsache, dass er mit einer jüdischen Frau verheiratet war, zwar der Anlass, warum er nach 1933 nicht mehr nach Deutschland zurückgekehrt ist und warum er 1938 Wien verlassen musste, aber nicht der eigentliche Grund. Ich denke, selbst wenn Musil in Wien geblieben wäre, wenn seine Frau keine Jüdin gewesen wäre, wäre er nie der Versuchung der Kohärenz der nationalsozialistischen Ideologie anheimgefallen, so wie zum Beispiel Heidegger, so wie zum Beispiel, aber nur in den frühen Jahren des Nazismus, also kurz nach 1933, der große deutsche Lyriker Gottfried Benn.
Spielt eigentlich diese dunkle Zeit in diesen Roman hinein? Lernt man etwas darüber, wenn man an Thomas Mann denkt, Zauberberg, andere große Romane waren ja auch der Versuch, das zu ergründen, wie plötzlich diese Finsternis, das Böse in einer Gesellschaft sich ausbreiten kann. Haben Sie darüber etwas gelernt? Haben Sie da etwas erfahren? Anhand dieser phänomenologischen, beschreibenden Betrachtungen und Reflexionen von Musil?
Also einmal muss man auch Nein sagen. Also selbst bei einem Autor, den man sehr bewundert. Ich kann natürlich, und niemand kann Musil lesen, ohne zu wissen, dass er in dieses Zeitalter der Ideologien, also bis in die Mitte des Zweiten Weltkriegs chronologisch gesehen, hineingelebt hat und dass er davon wusste. Aber ich will sagen, ich kann mir natürlich vorstellen, dass irgendein Leser, der das Buch in dieser Art von eigener Komplexitätsproduktion liest, wie ich vorgeschlagen habe, auch über Ideologien nachdenkt. Aber so wie ich gesagt habe, es gibt keine generelle Intention des Buchs. Ja? Also weder der Autor Musil noch der implizite Erzähler will den Leser von irgendwas überzeugen. So gibt es eigentlich nur einen Kommentar dafür, dass dieses historische Weltbild, dieses zugeordnet sein auf Ziele, diese zündende Idee der Parallelaktion vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, dass das nicht mehr funktionieren konnte. Man kann das natürlich per Analogie dann auf die Ideologien übertragen. Denn es ist ja nicht nur die faschistische Ideologie, es ist ja auch die Ideologie, die 1917 in Russland ausbricht, also die Ideologie der klassenlosen Gesellschaft, die haben ja solche Ziele und die haben ja solche Kohärenzen. Man kann also aufgrund der Lektüre des Manns ohne Eigenschaften diesen Anspruch der ideologischen Kohärenz ironisch unterminieren und ironisch lächerlich finden. Aber ich will nicht sagen, dass man den Mann ohne Eigenschaften als ein Lehrstück gegen die Versuchung der Ideologien lesen kann. Es ist kein Lehrstück in keiner Weise.
Sie machen dieses Seminar mit einem Kollegen, Russell Berman, der auch eine bedeutende Rolle spielt im amerikanischen Geistesleben, auch mit der Politik schon zusammengearbeitet, ein Geisteswissenschaftler, der eben auch in der gesellschaftlichen Sphäre eingewirkt hat. Vielleicht erzählen Sie zum Schluss noch etwas, was Leute, die sich für Ihr Seminar interessieren, und wir werden dann die Adresse vermutlich schon eingeblendet, aber ich werde am Schluss noch ein paar Dinge dazu sagen. Ja, was können die erwarten und an wen richtet sich das, was Sie zusammen machen, und was ist vielleicht auch etwas die spezielle Chemie zwischen Ihnen und Russell Berman? Was sind die unterschiedlichen Aspekte, die da herausgearbeitet werden?
Also ich habe ja schon gesagt, die Lektüre wird so sein, dass wir also nicht den Roman von vorne bis hinten lesen und sozusagen immer beständig kommentieren, wie die Leser zu lesen haben, sondern dass wir entlang von Motiven, genauer entlang von Gestalten lesen. Also Ulrich, Diotima, Clarisse, die Fischel-Familie, das ist dieser jüdische Bankier oder genauer gesagt Bankangestellter, Moosbrugger, dann gibt es einen General Stumpf, von dem wir gar nicht geredet haben, also ein General der österreichischen Armee und am Ende Agathe. So lesen wir diesen Text. Aber das Angebot an die Leser ist immer, dass wir in einer genauen Lektüre, also wir werden Vorlesungen halten und dann gibt es eine einstündige Diskussion, die Leser in diesen Prozess der Reflexion hineinbringen wollen, von dem ich geredet habe, aber ohne ihnen Hinweise zu geben, in welche Richtung sie reflektieren wollen. Also ich denke tatsächlich, dass, wenn ich am Anfang gesagt habe, dass nach meiner Überzeugung heute die Gegenwart ist, in der der Mann ohne Eigenschaften zünden kann. Also nicht bei 10 Millionen von Lesern, aber doch bei einer relativ breiten Schicht von intellektuell kultivierten Lesern, dass das eine Einladung zum Denken als eigene Existenzform ist. Dazu möchten wir den Leser führen und nicht dazu, also bestimmte Schlüsse und bestimmte Gefühle der Überlegenheit zu haben. Denn ich glaube, Gefühle der Überlegenheit, der intellektuellen Überlegenheit hat auch Musil nicht gehabt. Also er war sehr kritisch mit anderen Zeitgenossen, aber er hat sich selbst für gescheitert gehalten, möglicherweise, weil er den Roman nicht abgeschlossen hat. Und das bedeutet möglicherweise, weil er den Roman nicht in der ganzen Komplexität seines Versuchs verstanden hat, so wie wir ihn heute verstehen können. Ja?
Wenn Sie
Also.
jemand fragt, ein intellektuell neugieriger Mensch, der aber auch sein Zeitbudget im Griff haben muss, er sagt, ja, Professor Gumbrecht, warum soll ich an diesem Seminar teilnehmen? Was ist die entscheidende Erkenntnis, die ich erwarten kann? Welches Licht wird mir da allenfalls aufgehen? Was antworten Sie da?
Das Licht, was dem Leser aufgehen könnte, wäre, dass der Prozess des Denkens sozusagen eine eigene im Leben existenzielle Qualität haben kann, ohne auf ein Ziel zugeordnet zu sein. Ja, das ist auch ein Motiv bei Ulrich. Also wir denken ja immer über irgendwelche Dinge nach und fragen, wie sollen wir das Geld investieren und welches Auto soll ich kaufen und mit wem soll ich meinen Abend verbringen? Das hat immer ein Ziel. Während die Komplexität des Denkens, in die das Buch einen verführt, denke ich, eine eigene Qualität hat. Also eine eigene Qualität, die sich auch manchmal darin niederschlägt, dass ich plötzlich stehe ich also vor diesem Gebäude, wo ich gerade mit Ihnen rede, und plötzlich kommen mir alle Leute vor wie Musil-Protagonisten, ja. Also die sehr demonstrativ über sich und über die Welt reden. Und ich denke, wie eigenartig, also was für eine Inszenierung das ist. Ich denke nicht, dass ich jetzt die letzte Einsicht über die Welt habe, aber es ist ein Buch, das einen sehr stark in Reflexion, in Nachdenken, in Produzieren von intellektueller Komplexität, als Lebensform hineinzieht.
Und wenn man danach fragt und sagt, okay, ich lese das Buch, ich werde das mal zu Hause mir anschauen und ja, warum sollte ich an einem Seminar teilnehmen? Was würden Sie da sagen? Was macht dieses Seminar zusammen mit Russell Berman speziell? Was darf man da eben auf keinen Fall verpassen? Und warum sollte man sich beteiligen? Man könnte das Buch ja einfach so für sich lesen.
Ja, das ist schwer zu sagen. Jetzt müsste ich ja sagen, weil ich so toll bin, ja, weil Russell Berman und ich also das besser vorführen können als irgendwelche anderen. Ich würde schon in Anspruch nehmen, dass diese These, von der ich am Anfang geredet habe, also dass das Buch insgesamt und das Musil eine Zeitlichkeit voraussetzt, eine Zeitlichkeit, die ich die Zeitlichkeit der breiten Gegenwart nenne, in der alles nebeneinander steht, in der es keine Visionen mehr gibt, auf die man sich zubewegt. Eine Zeitlichkeit voraussetzt, die unsere Zeitlichkeit ist, unsere Zeitlichkeit des um 26 Jahre fortgeschrittenen 21. Jahrhunderts ist, aber daraus sozusagen eine Welt beleuchtet, die immer noch auf Ziele hin, auf Ideologien hin und so weiter orientiert ist. Das meint, wir haben sozusagen, wir glauben, Russell und ich, dass wir eine bestimmte Vorgabe, die bisher noch nicht existiert hat, für die Lektüre dieses Romans hat, die mit größerer Wahrscheinlichkeit als bisher dazu führt, dass man den Roman Seite für Seite in seiner Ironie, in seinen Beschreibungen, in seinen faszinierenden Gestalten genießen kann, aber dass er einen auch sozusagen als existenziellen Wert eben zu einer inkompetentere, in auf höherer Ebene begeisterungsfähige Reflexion hält.
Professor Gumbrecht, ganz herzlichen Dank. Und was man sicher erleben wird, ist zwei renommierte Stanford-Professoren, die sozusagen vom Olymp der akademischen Welt in den Vereinigten Staaten sich ein klassisches Buch der europäischen Kultur- und Literaturgeschichte vornehmen, wie so eine Interaktion stattfindet, natürlich zwei Koryphäen beim Denken zuzuschauen. Und ich würde allen empfehlen, die sich darauf einlassen wollen, die sagen, das ist ein, ja, vielleicht auch ein Brocken, bei dem man eben lieber mit ein paar geschulten Köpfen gemeinsam sich daran abarbeitet. Schauen Sie sich das an, wenn Sie sich da vertiefen wollen, meine Damen und Herren. Ich gebe Ihnen da eine Internetadresse an. Da können Sie das Ganze eine Landingpage www.studymusil.com www.studymusil.com und da finden Sie alle weiteren Informationen. Ich bin gespannt und freue mich. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Professor Gumbrecht. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg. Wir sind gespannt, wenn Sie sich mit Musil befasst haben, was dann der nächste Schritt sein wird. Sie haben ja Bücher geschrieben über Diderot, über unterschiedlichste Protagonisten, aber auch über Phänomene der Zeitgeschichte. Ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank, Herr Köppel, und ich hoffe, dass das nächste Mal, wenn wir über Musil sprechen, ich merke an den Buchrücken Ihres eigenen Exemplars, dass Sie es auch gelesen haben.
Ja, das ist, wissen Sie, ich habe noch ein anderes zu Hause, eine kürzere, aber ich gebe es zu, ich habe mich sehr eklektisch durchgebracht und werde mich jetzt inspirieren lassen, um mich da in dieser Bildungslücke endgültig
zu entledigen. Das ist eine Bildungslücke.
Okay. Alles Gute.